Ich befinde mich mit euch im Buch Maleachi. Und zwar waren wir da beim letzten Mal im Kapitel 1, den Versen 6 bis 14, wo es darum geht, dass Gott sein Volk für die schlechten Opfer tadelt, die es ihm bringt. Und ich hatte da gesagt, falls ihr euch erinnert, dass ich zusätzlich noch eine Themenpredigt machen möchte, um genauer zu erklären, dass wir besser ergreifen, was bedeutet es für uns eigentlich, Opfer zu bringen. Und dass ich eben heute eine allgemeine Themenpredigt über das Thema Opfer nochmal hinten anhänge. Ich möchte trotzdem, weil es ja doch schon etwas her ist, die Verse aus dem Buch Maleachi nochmal vorlesen und ein paar Worte dazu verlieren. Maleachi 1, die Verse 6 bis 14. Haben die meisten schon. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscher zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr der Herrscharen. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Spricht der Herr der Herrscharen. Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscharen, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern, und überall soll meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert? Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Herrscharen, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscher, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Das waren die Verse, die wir beim letzten Mal betrachtet, behandelt haben. Und ich hatte herausgestellt, dass es eben, ja, sehr sichtlich ist, Gott zeigt erstmal auf, dass er es würdig ist, von ihm geehrt zu werden. Er ist ihr Vater und ihr Herr, aber auch ein großer König, wie in den letzten Versen herauskommt. Er ist es würdig, geehrt zu werden, und sie tun aber genau das Gegenteil, wirft er ihnen vor. Nicht indem sie nicht opfern oder indem sie anderen opfern, sondern indem sie ihm halbherzig und billig opfern. Denn blinde und kranke Schafe waren mehr oder weniger nichts wert. Aber sie durften auch laut dem Gesetz nicht geopfert werden. Dadurch wurde auch das komplette Bild entstellt, denn die vollkommenen Tiere sollten ja das vollkommene Opfer Christi darstellen, das für die Sünden geopfert wurde. Und Gott macht auch uns hier in diesem Text klar, dass er, wenn er Opfer empfängt zur Anbetung, immer das Beste will und nicht die Reste. Und ich hatte beim letzten Mal auch schon etwas rausgestellt, dass eben wir auch Opfer bringen und dass das Neue Testament auch Dinge, die wir tun, Opfer nennt. Unter anderem in 1. Petrus 2,5, wo steht, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also wir sehen hier, es gibt geistliche Opfer. Und die Frage ist, was sind geistliche Opfer? Und darum soll es eben heute gehen. Also natürlich hat jeder eine grobe Vorstellung dabei jetzt im Kopf. Ich meine, ihr lest ja auch nicht den ersten Tag heute in der Bibel. Aber mir geht es eben darum, nochmal erstmal genauer das Bild im Alten Testament zu erläutern, also Opfer damals zu beschreiben und dann zu zeigen, was es bedeutet, im Neuen Testament Opfer darzubringen. Und in die zwei Punkte gliedert sich auch die Predigt, einmal Opfer im Alten Testament und einmal Opfer im Neuen Testament. Und wer mitschreibt, überschrieben habe ich das Ganze mit: Was opferst du Gott? Zum ersten Punkt, die Opfer im Alten Testament. Wir sehen schon auf den ersten Seiten der Bibel bei den ersten Menschen eigentlich, oder bei der zweiten Generation der Menschen, dass sie opfern, bei Kain und Abel. Und auch hinterher wird es von vielen Männern beschrieben, wie von Hiob oder von Noah. Aber wirklich beschrieben und definiert werden die Opfer erst in 3. Mose, wo wirklich Israel dann das Opfergesetz empfängt. Wir können davon ausgehen, dass Gott auch vorher schon geoffenbart hat, wie man ihm opfern soll. Aber erst dort ist es uns durch das Wort Gottes eben überliefert. In diesen ersten 7 Kapiteln vom 3. Buch Mose werden speziell 5 Opfer aufgelistet und ausführlich erklärt. Einmal das Brandopfer, das Speisopfer, das Friedensopfer, das auch Dankopfer genannt wird, das Sündopfer und das Schuldopfer. Die meisten dieser Opfer sind eben Tiere, die geschlachtet werden und auf dem Altar zu teilen oder ganz verbrannt werden, außer das Speisopfer in diesem Fall. Allerdings wurden nie unblutige Opfer, also wo kein Tier geschlachtet wurde, wie jetzt eben so ein Speisopfer, das eben Speisen waren, also aus Mehl gebackenes, wurden immer nur in Verbindung mit Schlachtopfern dargebracht. Und diese Schlachtung von Tieren, das wisst ihr natürlich, hatte als Hauptsymbol die stellvertretende Sühnung von Schuld. Das wird natürlich beim Sündopfer und beim Schuldopfer am direktesten gesagt, in 3. Mose 4, Vers 3. Kapitel 4 ist das Sündopfer, Kapitel 5 ist das Schuldopfer. Ich möchte nun den Vers schnell vorlesen, um euch zu zeigen, dass ich nicht Falsches hier erzähle. 3. Mose 4, Vers 3. Wenn der gesalbte Priester sündigt, sodass er eine Schuld auf das Volk bringt, soll er für seine Sünde, die er begangen hat, einen makellosen Jungstier dem Herrn als Sündopfer darbringen. Für seine Schuld musste ein Tier sterben. Und natürlich nicht nur beim Priester, das war jetzt eben ein Beispiel. Der komplette Ritus der Opferung veranschaulichte das eben. Der Opfernde brachte das Tier zum Tempel und legte dann seine Hand auf das Haupt des Tieres, um zu symbolisieren, dass seine Schuld jetzt auf das Tier gelegt wird, das unschuldige Tier, und dann schlachtet er dieses Tier selbst. Und danach beginnt erst die Arbeit des Priesters. Je nach Opfer nimmt er dann das Blut und sprengt es entweder an den Räucher- oder den Brandopferaltar oder tut es an die Hörner. Auf jeden Fall wird dieses Blut zum Altar gebracht, um dort Sühnung zu erwirken. Und dann auch je nach Opfer wird eben der bestimmte Teil des Opfers, manchmal das ganze Tier, auf den Altar gelegt und verbrannt. Also es wird, und das Feuer ist eben der Zorn Gottes, der eben die Strafe darstellt, den dieses Tier stellvertretend dann erduldet anstatt mir. Das ist das Hauptsymbol der Opfer. Und dieses Hauptsymbol der Opfer ist eben der Teil, der sich nicht auf unsere Opfer im Neuen Testament anwenden lässt. Das muss klar sein. Wir können kein Opfer bringen, das in irgendeiner Form Schuld wieder gut macht oder irgendeine Sünde ausradiert. Allerdings ist das nicht die einzige Bedeutung der Opfer. Das sehen wir unter anderem daran, dass es ja nicht nur blutige Opfer waren, also nicht nur Tiere, die geschlachtet wurden. Und zum Beispiel auch Teile der Ernte, die gebracht wurden, wurden auch Opfer genannt. Oder an den Namen, ich meine, eins der Opfer heißt Dankopfer und das schwingt ja schon mit, dass eben auch hier der Dank im Vordergrund steht, obwohl das Tier geschlachtet wird. Und es wird auch daran deutlich, bei den ersten 3 Opfern, das Brandopfer, Speisopfer und Friedensopfer, wird ausdrücklich gesagt, dass es freiwillig gebracht werden konnte. Also nicht aufgrund einer Sünde, die ich wieder gut machen möchte, sondern ich bringe es, warum? Um Gott anzubeten dadurch. Opfer waren in zweiter Linie ein Akt der Anbetung. Der Mann, der sich damals aufgemacht hat mit seinem Stier nach Jerusalem, um das Tier zu schlachten, tat dies, sofern er kein Sündopfer brachte oder ein Schuldopfer, um Gott zu ehren. Warum? Weil er der ist, weil er der Allmächtige ist, weil er ihm das Leben gegeben hat, weil er sein Leben geführt hat, weil er ihm Dank bringen möchte. Wie das auch sehr gut deutlich wird in Nehemia 12,43. In Buch Nehemia hat Gott es geschenkt, dass die Mauer wieder aufgebaut werden konnte von Jerusalem, dass Israel wieder etwas darstellte, nachdem sie in Gefangenschaft waren. Und dann feiern sie das Ganze wie: Und an jenem Tag brachte man große Opfer dar und war fröhlich. Opfer waren ein Ausdruck des Dankes und der Anbetung Gottes. Und zwar, ich möchte sagen, auf dreierlei Weise brachte man das zum Ausdruck. Erstens dadurch, dass das, was ich brachte, ein nicht zu verachtender Wertgegenstand war. So ein Stier war nicht billig. Und ihn zu nehmen, zu schlachten und vollständig zu verbrennen, dadurch zeige ich eben, es ist mir etwas wert, Gott die Ehre zu geben. Natürlich erkauft man sich damit nichts, aber man brachte es dadurch zum Ausdruck. Zweitens zeigte man damit Gehorsam, denn Gott hat genau definiert, welche Opfer wie dargebracht werden sollen. Und indem sie es genau so tun, wie Gott es gesagt hat, ehren sie ihn, denn Gehorsam ehrt Gott. Dazu möchte ich auch kurz einen Vers aufschlagen aus Hebräer 10, wo steht ab Vers 8, und er sagt, oder oben sagt er, Opfer und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz gebracht werden. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Also da geht es speziell um den Messias, wie er sein Leben eben dem Herrn hingibt. Aber einfach dieser Ausdruck gilt allgemein, dass es ihm nicht in erster Linie um die toten Tiere geht, sondern er kommt, um seinen Willen zu tun. Und das ist eine Hauptbedeutung von Anbetung und eben auch von Opfern damit. Also der Wert, den ich hingebe, den Gehorsam, den ich leiste. Und drittens transportierten diese Opfer auch eine gewisse Botschaft, nämlich: Auf der einen Seite, dadurch, dass ich ein Tier für meine Schuld opfere, bekenne ich meine Schuld. Ich bekenne mich zu Gottes Heiligkeit und meiner Unannehmbarkeit vor ihm. Andererseits transportierte zum Beispiel das Friedensopfer, das dann nur zum Teil verbrannt wurde und zum Teil gegessen wurde, an heiliger Stelle, dass man eben Gemeinschaft mit Gott haben wollte. Aber darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen, die alle auszudeuten. Aber diese Punkte sind es, die ich herausstellen wollte, um zu zeigen, was Opfer im Neuen Testament bedeuten. Wenn der Begriff Opfer im Neuen Testament verwendet wird für andere Dinge, also wir schlachten ja keine Tiere, dann ist damit auch gemeint, dass diese Sache zu Gottes Anbetung dient. Dass wir dadurch gehorsam sind, dass es eben auch oftmals ein Wert ist, ein Wertgegenstand oder ja, wirklich ein Opfer, das wir Gott bringen, etwas, das wir hingeben. Und wir transportieren dadurch eben auch eine Botschaft. Je nach Art, mehr das eine, mehr das andere. Aber das sind so die Punkte, die sich übertragen lassen von den alttestamentlichen zu den neutestamentlichen Opfern. Und das bringt uns jetzt schon ins Neue Testament. Dort möchte ich zuerst nochmal den Aspekt der Sühnung aufgreifen. Ich hatte schon gesagt, wir können kein Opfer bringen, das Schuld wieder gut macht. Das wisst ihr, aber das kann nicht oft und deutlich genug gesagt werden, denn das ist der Punkt, an dem sich Echtes vom falschen Evangelium scheidet. Wenn irgendeine Tat von uns Schuld wieder gut machen kann, dann ist Christus vergeblich gestorben. Aber das können wir nicht. Und so lesen möchte ich nochmal Hebräer 10 aufschlagen, wie vorhin bereits, wo genau das einfach nochmal glasklar gesagt wird. Aufgrund, Hebräer 10, Abvers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt, und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Klarer kann das wahrscheinlich überhaupt nicht ausgedrückt werden. Die Vergebung der Schuld geschieht allein durch das Opfer Christi, und wir nehmen das an, indem wir daran glauben und darauf vertrauen. Allerdings möchte ich auch noch dazu sagen, nämlich um den Vers vom Anfang nochmal aufzugreifen, 1. Petrus 2, 5, wo stand, dass so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Das ist der Punkt, den wir dabei auch nicht vergessen dürfen. Und deshalb habe ich vorher auch erwähnt, dass kein Opfer jemals ohne die Schlachtung eines Tieres dargebracht wurde. Denn solange die Schuld nicht gesühnt und vergeben ist, kann ein Mensch Gott nichts Wohlgefälliges tun. Es gibt kein Opfer, das ihn bringen könnte, das ihn wirklich verehren und anbeten würde. Denn das wäre übertragend so, wie wenn dein Kollege gestern dein Kind oder deine Mutter totgefahren hat, mit Absicht, und am nächsten Tag meint, er könnte dir einen Gefallen tun, indem er dir deinen Kaffee an den Platz trägt. Es ist noch viel zu viel Zorn da, als dass du dich darüber freuen könntest. Und so ist es, wenn wir als Sünder vor Gott kommen und meinen, ihm dienen zu können. Das ist der Fehler, den jeder religiöse Mensch tut, wenn er meint, ohne ein Opfer für seine Schuld Gott verehren zu können. Aber dieses Opfer eben, das nicht wir bringen, soll eben gerade der Antrieb für uns auch sein, dann auch unsere Opfer der Anbetung zu bringen. Ich hatte vorher gesagt, die Menschen im Alten Testament brachten Opfer, weil Gott eben anbetungswürdig ist, weil er ihnen alles gegeben hat, weil er ein großer Gott ist, weil er seinem Wesen wunderbar ist. Aber wahrscheinlich ist der größte Grund, Gott zu dienen und ihm Opfer zu bringen, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat und selbst geopfert hat für unsere Schuld, damit wir eben nicht verdammt werden, sondern Erlösung bekommen. Und mit diesem Antrieb sollen wir dann eben auch wieder Opfer der Anbetung bringen. Und diese möchte ich jetzt beschreiben. Denn es gibt zahlreiche Stellen im Neuen Testament, an denen das Wort Opfer für gewisse Handlungen gebraucht wird. Aber wir haben nicht die Zeit, die jetzt alle zu betrachten. Ich möchte speziell auf zwei eingehen. Denn ich denke, dass diese zwei für Rubriken stehen, unter denen man die anderen einordnen könnte. Nämlich einmal Hebräer 13, Vers 15. Dort wird Anbetung durch Worte beschrieben. Und einmal Römer 12, Vers 1, wo unsere Taten zur Anbetung dienen. Und Ziel des Ganzen, um das nochmal zu sagen, soll eben sein, dass wir uns bewusst werden, dass wir in all diesen Dingen und Situationen übertragend uns mit einem Stier zum Tempel Gottes aufmachen. Also, dass wir in diesen Situationen, wo wir es vielleicht nicht gedacht hätten, Gott opfern. Und dass deshalb all diese Dinge dem gleichen Urteil unterliegen, wie eben die Schafe im Buch Maleachi. Gott auch beurteilt und sagt, es ist wohlgefällig oder es ist verdorben von mir. Und wir beginnen eben mit Hebräer 13, Vers 15, den ich kurz vorlesen möchte. Dort steht, durch ihn, Christus, da haben wir nochmal diesen Gedanken, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Oder manche Übersetzungen schreiben, das ist die Frucht der Lippen, die ihm Dank darbringen. Also ein Opfer des Lobes. Lob ist ein Opfer für Gott. Ob in Form von Gesang oder Gebet, Lob allgemein. Und das wundert uns vielleicht erstmal, denn wir denken beim Opfern ja in erster Linie meistens daran, so, das kostet mich jetzt etwas. Ich opfere etwas auf, einen Wertgegenstand. Aber ein Lied zu singen, das kostet mich ja erstmal nichts. Und das liegt eben daran, ich hatte vorher mehrere Bedeutungen der Anbetung von diesen Opfern herausgestellt. Nämlich nicht nur, dass es ein Wertgegenstand ist, sondern zum Beispiel auch, dass sie eine Botschaft transportieren. Und das ist ja besonders bei einem Lied deutlicher als bei einem geschlachteten Stier. Und dieser Gedanke, dass Lob ein Opfer ist, ist auch nicht allein im Hebräerbrief so. Ich nenne es nur als Beispiel Psalm 119, Vers 108. Dort wird auch gesagt, dass die Worte eben ein Opfer für Gott sind. Und es gibt sogar eine Stelle, wo Gott sagt, dass ihm diese Opfer lieber sind als die Schlachtopfer, die Israel Gott brachte. Nämlich in Psalm 50, wo vorher steht oder am Anfang steht, in Vers 8, deine Opfer wegen will ich dich nicht tadeln, sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen. Und dann kommt in Vers 14 zu diesem Satz, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Er sagt ihnen, ihr bringt zwar Stiere dar, ja, aber ich will, dass ihr mir erstmal Dank darbringt. Und warum ist ihm das wichtiger? Weil es Gott in erster Linie auf unser Herz ankommt. Und wenn unsere Herzenshaltung ihm gegenüber stimmt, dann gefällt ihm schon das reine Lob als Opfer mehr, als wenn ein teurer Stier geschlachtet wird, ohne Dank im Herzen zu haben. Das wird auch gleich im nächsten Psalm nochmal ausgedrückt, Psalm 51, 19, dort steht, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. Gott, das Opfer, das Gott gefällt, ist unser Herz in erster Linie. Darum betont auch Paulus im Neuen Testament, wenn er von Gesang schreibt, in Epheser 5, 19 und Kolosser 3, 16, wo in etwa das Gleiche gesagt wird, beides mal in etwa singt und spielt dem Herrn, ja, aber in euren Herzen. Sodass das Singen und das Spielen lediglich Ausdruck dessen ist, was im Herzen ist. Und denken wir nun darüber nach, okay, wie kann so ein Opfer nun eben billig oder teuer sein, um es wieder auf die Malachi-Stelle zu übertragen. Ich denke, das Naheliegendste ist das, was ich eigentlich schon gesagt habe, eben die Herzenshaltung. Singe ich zum Beispiel einfach nur, weil es schön ist am Sonntagmorgen, wegen dem melodischen Klang, oder wirklich, weil der Inhalt, den ich singe, Ausdruck meines Herzens ist. Oder bete ich nur, weil mir das so beigebracht wurde, oder wirklich, weil ich Gott wirklich danken möchte und weil ich wirklich von ihm Dinge erbitten möchte. Weil ich wirklich glaube, dass er mich erhört, so wie es in Psalm 50 auch beschrieben wurde. Will ich wirklich in Anbetung meine Faszination über Gott Ausdruck verleihen, sei es durch Lieder oder durch Worte im Gebet? Oder sind meine Worte nur Schall und Rauch in diesem Moment? Allerdings ist nicht allein die Herzenshaltung, auf die wir zu achten haben, denn gerade beim Singen ist es ja so, dass wir singen ja nicht einfach, was uns gerade auf der Leber ist. Vielleicht manchmal beim Autofahren, aber in der Regel nicht. Sondern wir haben einen Text, der uns leitet in die Anbetung und Musik eben. Und die Frage ist, wohin leitet sie uns? Leitet sie uns wirklich in die Tiefen der Wahrheit über Gott oder dümpelt sie mit uns an der Oberfläche herum? Ist ja auch eine Frage, die man sich heute oft stellen muss, da es ja ein Überangebot an christlicher und nicht ganz so christlicher Musik eben gibt. Worauf habe ich zu achten? Mein Gedanke muss sein, dient es wirklich der Herzensanbetung Gottes, führt es mich in die tiefe Anbetung Gottes hinein. Deshalb sind wir hier auch darauf bedacht, das Ganze schlicht zu halten. Nicht nur, weil wir keine Musik mögen, sondern weil wir eben wollen, dass das Herz im Vordergrund steht. Allerdings ist man dadurch auch nicht davor gefeit, es trotzdem nur als ja, reines Lippenbekenntnis von sich zu geben. Darum auch diese Warnung trotzdem hier. Gott beurteilt auch unseren Gesang und unser Gebet. Also fragen wir uns, wenn Gott jetzt heute Morgen, als wir gesungen und gebetet haben, oder wenn Christus hier vorne Platz genommen hätte und sich das direkt angehört hatte, was wir für ihn gesungen haben, hätte er sich darüber gefreut oder hätte er wie in Malachi gesagt, hört auf, weil es nur ja, Gekrächze in seinen Ohren ist, weil er ihm auf unser Herz hört. Weil in Malachi hat er auch gesagt, mach doch bitte die Türen vom Tempel einfach zu und hört auf damit. So viel zu den Worten. Zur Ehre Gottes. Ich hatte vorhin gesagt, dass sie nicht unbedingt etwas kosten. Die zweite Kategorie schon eher. Denn das ist die Anbetung durch Taten, wie ich gesagt hatte. Und sie sind eigentlich die notwendige Folge der Anbetung durch Worte, wenn sie recht geschieht. Denn wenn unsere Worte wirklich Ausdruck dessen ist, was im Herzen ist, dann muss unsere Herzenshaltung gut sein. Und wenn die Herzenshaltung richtig ist, dann folgt auf sie auch eben die richtige Tat. Das wird in Römer 12,1 ausgedrückt. Dort steht, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir sollen unsere Leiber als ein Opfer darbringen. Und zwar nicht als ein totes, indem wir uns schlachten und verbrennen, sondern als ein lebendiges. Das heißt eben, dass Tag für Tag das Leben eine einzige Anbetung für Gott ist. Und er beginnt damit, dass er sagt, er ermahnt sie angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Nämlich hat er in den ersten 11 Versen eigentlich in der eindrücklichsten Weise der ganzen Schrift das Evangelium dargelegt, indem er zuerst die Gerechtigkeit Gottes darlegt und die eben wie wir vor dieser schuldig sind, wie wir allein durch Christus gerechtfertigt werden. In keiner anderen Stelle wird das so ausführlich gelehrt, wie unser Leben seither mit dem Herrn aussieht und auch den Heilsplan Gottes, speziell wie er sich eben an Israel offenbart, in Kapitel 11 dann noch und auch in den vorhergehenden. Und das Ganze schließt er ab mit den Worten in Kapitel 11, Verse 33 bis 36. O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Er schließt diesen Abschnitt über das Evangelium und den Heilsplan Gottes mit eben einer eindrücklichen Stelle eben der Anbetung ab, wo Gott durch Worte anbetet und sagt nur, als Folge dessen, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, bringt nun eure Leiber als ein Opfer dar. Das heißt, führt ein Leben, das Gott wohlgefällig ist. Dieser zweite Teil hätte eigentlich den größten Teil meines Manuskripts eingenommen. Ich bitte euch deshalb jetzt einfach am Ende nochmal besonders aufmerksam zu sein, dass ich doch noch wenigstens einen gewissen Teil davon durchbringen kann. Denn unsere Frage, die jetzt sein muss, ist ja, was bedeutet es, unsere Leiber, also unser Leben, Gott als Opfer darzubringen? Und damit meint er eigentlich im Groben das, was er alles danach schreibt. Er gibt danach praktische Anweisungen für unser Leben. Und da möchte ich jetzt zumindest über einen Teil noch einen gewissen Überflug drüber machen, dass wir mal eine Vorstellung haben, was, natürlich nicht nur das, aber was unter anderem es bedeuten kann, unsere Leiber, unser Leben Gott als Opfer zu weihen. Und damit möchte ich beginnen mit den Versen, Kapitel 12, den Versen 3 bis 8, die ich kurz vorlesen möchte. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei es in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Der erste Bereich, auf den er also kommt, nachdem er sagt, opfert euer Leben Gott, ist der Dienst an der Gemeinde. Und das ist natürlich auch eigentlich naheliegend, wenn man mal drüber nachdenkt. Die Gemeinde ist das, ja, der geistliche Tempel Gottes, das Gegenstück zum Tempel im Neuen Testament. Im Tempel wurden Opfer dargebracht. Und so sollten auch in erster Linie in der Gemeinde Opfer gebracht werden. Wir opfern unser Leben, indem wir der Gemeinde dienen. Und zwar sagt er hier, dass Gott jedem Einzelnen dafür bestimmte Gaben gegeben hat und dass diese unterschiedlich sind. Und es ist immer mal etwas schwierig zu sagen, okay, was ist jetzt speziell meine Gabe? Das ist dann nicht immer so einfach zu definieren, was Gott da an Gaben gibt. Aber er gibt uns hier 7 Kategorien, die das Ganze doch recht plastisch machen. Er beginnt mit der Weissagung. Das ist natürlich die übernatürliche Gabe der Offenbarung. Die dürfte in diesem Raum niemand haben. Und wenn das einer meint, dann kann er ja nachher auf mich oder auf den Jürgen oder irgendwen zukommen. Das zweite Dienst. Und dieser Begriff ist verwandt mit dem Begriff für Diakon. Und das meint im Endeffekt alles, jeder praktische Dienst, der eben dem Nächsten oder der Gemeinde hilft. Das kann bedeuten zu putzen, das kann bedeuten Verwaltung oder Technik zu machen oder nur meinen Bruder oder meine Schwester irgendwo hinzufahren. Alles, was praktisch ist und meinem Nächsten dient. Dann Lehre, wieder sehr naheliegend, aber auch vielschichtig. Alles von Hausandacht bis Predigt auf der Kanzel. Ermahnung, hier muss ich kurz einhaken. Der griechische Begriff bedeutet nicht nur jemanden zurechtzuweisen, sondern ich habe in einem Lexikon gelesen, wo es ungefähr so ausgedrückt wurde, der Begriff beschreibt alles, wobei ich durch meine Worte eine bestimmte Wirkung an meinem Nächsten hervorrufen will, um ihm damit zu dienen. Das heißt auf gut Deutsch ausgedrückt, also nicht nur jemanden zurechtzuweisen, sondern auch ihn zu ermutigen oder in irgendeiner Weise positiv durch meine Worte auf ihn Einfluss haben zu wollen. Also man könnte auch sagen, der komplette Dienst der Seelsorge ist hiermit inbegriffen. In dieser Gabe. Und ich meine, dass das wahrscheinlich eine der ist, die die meisten mehr oder weniger haben, denn wir alle haben die Verantwortung, so mit unserem Nächsten umzugehen, einander zu ermahnen, einander zu ermutigen, zu erbauen. Dass die Aufgabe hat jeder und somit muss auch jeder mehr oder weniger diese Gabe haben. Und so ist auch das ein Opfer oder ein Weg, unseren Leib Gott als Opfer darzubringen. Dann als Nächstes geben. Auch wieder recht einfach, betrifft in erster Linie alle, aber Gott gibt auch hier eben manchen mehr Gnade als anderen. Und nicht einfach, damit es ihnen besser geht, sondern damit sie auch mehr dienen können damit. Ich hatte beim letzten Mal von dem amerikanischen Unternehmer Letourneau erzählt, der selbst das eben auslebte, der eben ein Unternehmen hatte und durch den Satz bekannt geworden ist, die Frage lautet nicht, wie viel von meinem Geld soll ich Gott abgeben, sondern wie viel von Gottes Geld darf ich für mich behalten. Und er hat im Endeffekt 90% seines Privatvermögens monatlich eben in den Dienst gegeben. Und er hat da nicht viel Zeit wahrscheinlich gehabt, in der Gemeinde Kinderstunden zu halten oder eben unter der Woche zu putzen, aber er hat eben auf andere Weise der Gemeinde gedient. Dann vorstehen. Auch etwas, was nicht jeder hat, aber doch recht viele wahrscheinlich. Auch das ist eine Gabe, die Gott gibt und eine Weise, wie wir der Gemeinde dienen können und sollen, wenn wir sie haben. Und zuletzt Barmherzigkeit. was ein gewisser Zusammenschluss eigentlich aus dem Vorhergehenden ist. Dort fließt die Ermahnung mit rein, so wie wir sie vorher definiert haben. Auch das Dienen und das Geben, eben in irgendeiner Weise den Elenden zu helfen. Also ein ganz grober Überflug über die Gaben, die Gott uns gibt, weil sie eben ein Weg sind, Gott zu opfern. Und auch hier müssen wir uns dann natürlich fragen, ist mein Opfer hier jetzt billig oder wohl angenehm vor Gott, so wie es wir am Anfang hatten. Und da braucht es nicht viel überlegen, wie das ist. Der Wert meiner Opfer hier zeigt sich eben in dem Eifer, in der Selbstüberwindung und auch in Zeit und Kraft, die ich darin bereit bin zu investieren oder eben nicht. Ich denke, das ist recht naheliegend. Aber vielleicht ist es auch hier der Fall, dass nicht jedem immer bewusst ist, dass wenn ich mich irgendwie um meinen Bruder, meine Schwester kümmere, um es am Beispiel der Ermahnung zu machen, dass ich dabei ein Opfer für Gott darbringe, dass ich damit Gott verehren kann, dass ich ihn aber auch damit verunehren kann, wenn ich es gezwungen und ungewollt tue. Und in den letzten 5 Minuten möchte ich noch den nächsten Abschnitt vorlesen, dazu auch ein paar Worte verlieren. Das eine war Dienst in der Gemeinde, etwas sehr Praktisches. Das nächste ist Liebe zu unserem ganzen Leben. Ich lese die Verse einmal vor, Römer 12, 9 bis 21. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. In diesen Versen werden uns Beispiele dafür geliefert, was es bedeutet, sein Leben mit einer Einstellung, die von der Liebe motiviert ist, zu führen. Und das ist natürlich nicht einfach zu definieren, deshalb sind es Beispiele, die gegeben werden, und alles unter quasi der Überschrift oder dem Hauptthema, die Liebe sei ungeheuchelt. Und wenn die Liebe ungeheuchelt ist, dann bedeutet das eben, am Guten festzuhalten. Es bedeutet, in der Bruderliebe herzlich zu sein, also nicht immer meinen Willen durchboxen zu wollen, sondern eben, wie es danach steht, meinen Nächsten höher zu achten als mich, beziehungsweise hier steht, in der Ehrerbietung ihm zuvorzukommen. Wenn ich meinen Nächsten liebe, tue ich das. Und genauso werde ich dann auch nicht nachlassen, in meinem Eifer ihm zu dienen, wenn ich ihn wirklich echt liebe. Ich werde Anteil an seinen Nöten nehmen, ich werde Gastfreundschaft üben, ich werde segnen, wenn ich verfolgt werde, und nicht fluchen. Und so könnten wir jetzt die ganzen Verse durchgehen und sehen, Paulus will uns hier ermahnen, unser Leben Gott darzubringen, heißt jeden Aspekt und jeden Bereich unseres Lebens von Liebe gekennzeichnet zu führen. Und sobald wir irgendwo Kontakt mit irgendeinem Menschen haben, können wir das tun. Können wir ihm Liebe zeigen. Natürlich, wie es an anderer Stelle heißt, zuerst wieder in der Gemeinde. Es ist ja auch passend, dass es direkt nach dem Abschnitt mit dem Dienst kommt, denn auch dieser muss in Liebe geschehen, um wertvoll zu sein. Aber es betrifft alle Aspekte unseres Lebens. Nur noch kurz, das möchte ich nicht mehr vorlesen, in Kapitel 13 geht er dann weiter darauf ein, Dort heißt es Unterordnung unter die Obrigkeit in der Überschrift und darum geht es dort auch. Und das könnte man ganz grob unter den allgemeinen Punkt des Gehorsams Gott gegenüber einordnen, sowohl Gott als auch den Autoritäten, die er eingesetzt hat. Hier steht, ihnen nicht zu gehorchen, bedeutet Gott nicht zu gehorchen. Auch das ist ein Weg, Gott zu opfern, so wie ich es vorher auch schon gesagt hatte. Auch die Opfer waren deshalb Gott wohlgefällig, weil sie genau so dargebracht wurden, wie er es gesagt hat. Und so ist es mit jedem Bereich unseres Lebens. Wenn wir Gott darin gehorsam sind, dann ist das wie ein Wohlgeruch, wie wenn der Rauch damals zum Himmel aufgestiegen ist. Und wenn wir es nicht sind, dann ist das es nicht. Und es war jetzt nur ein kurzer Überflug, aber ich hoffe, es hat vielleicht doch die Augen geöffnet, dass in all diesen Bereichen, was ja oftmals routinemäßige Alltagssituationen sind, sei es in der Gemeinde, im allgemeinen Umgang mit unseren Mitmenschen, in der Unterordnung unter Gottes Gebot, unseren Arbeitgeber, unsere Eltern, unseren Staat und was die Schrift dort alles noch nennt, in all diesen Situationen haben wir Gelegenheiten, Gott Opfer darzubringen und ihn dadurch anzubeten. Und das können wir nicht nur nicht oder doch tun, sondern das können wir auch Gott wohlgefällig und Gott verachtend tun, indem wir es mit Kompromissen und halbherzig und nicht von Herzen tun. Und das ist das, was ich euch hier lernen wollte und möchte zum Schluss aber trotzdem noch darauf verweisen, worauf ich schon zum Ende der letzten Predigt verwiesen hatte, nämlich, dass wenn davon jetzt jemand überführt ist und Reue vielleicht in manchen Lebensbereichen empfindet, was so sein sollte, wenn man überführt ist, dann möchte ich trotzdem noch zum Schluss den Blick nochmal auf Christus und sein Opfer richten, denn darin ist eben auch Vergebung für alle für diese Situationen, wo wir uns verfehlt haben und verfehlen können. Und wer in die nächste Woche geht, kann dadurch in allen Bereichen, wo er sich in der Vergangenheit vergangen hat, sowohl Vergebung bekommen, als auch Kraft, es besser zu tun. Und das ist die Hoffnung, die ich habe und die ich euch auch mitgeben möchte in die kommende Woche. Und ja, möchte damit schließen.